Wann haben wir eigentlich verlernt, richtig zu planen, richtig zu bauen?
Herzlich willkommen in der zweiten Staffel Simplicity einfach bauen, dem Podcast, der die Komplexität unserer Baukultur beleuchtet und hinterfragt. Mit Unterstützung von KS Original suchen wir in unserem Podcast Simplicity einfach bauen nach Antworten und Lösungen. Wir, das sind Rebecca Pottgüter und ich, Rolf Mauer.
Heute sprechen wir mit Dilek Ruf. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des Büros BBU Projekt in Hannover. Seit März 2022 ist sie zudem Landesvorsitzende des BDA Niedersachsens und seit 21 auch im Beirat Innenstadtdialog Hannover tätig. Ich durfte sie beim Workshop zur Suffizienz im Wohnungsbau auf dem Klimafestival Düsseldorf im letzten Jahr bereits kennenlernen. Das persönliche Kennenlernen war dann auch der Grund, sie heute in unsere Podcast-Reihe einzuladen und mit ihr zu sprechen. Denn Frau Ruf, Bauen und Maß halten ist ein Thema, das Ihnen ja sehr am Herzen liegt. Weshalb?
Ich glaube, das kann ich sicherlich daraus begründen, dass ich mittlerweile mehr als 20 Jahre in diesem Beruf arbeite und feststellen muss, dass im Grunde genommen dieses Umgehen mit dem, was wir da bauen, ob das jetzt Bauvorschriften sind, ob das unsere Ansprüche sind, ob das Gesetzgebung ist, aber auch natürlich auch der eigene Blick auf das Bauen als Gesellschaft, dass das im Grunde genommen zunehmend Auswüchse erfährt, die ich in vielerlei Hinsicht sehr fragwürdig finde. Und wir sehen, dass im Grunde genommen auch genau daraus wir uns in vielen Themen in Sackgassen katapultiert haben. Also wenn Sie alleine dieses Thema Bauen im Bestand sich anschauen, was das bedeutet und womit wir da zu tun haben, dann muss man sagen, wird es dafür keine guten Lösungen geben, wenn wir nicht das, was wir da an Vorschriften, an Ansprüchen formuliert haben, wenn wir die nicht hinterfragen und kritisch hinterfragen und auch beiseite schieben. Also insofern, ich glaube, dieses Maßhalten, das gilt ja im Übrigen nicht nur für das Bauen an sich, das gilt auch für die Nutzung von Boden zum Beispiel. Wenn Sie sehen, dass wir auch dieses Jahr auch sicherlich wieder und immer wieder dieses 30-Hektar-Ziel, was ja schon extrem ist, das pro Tag bundesweit verbaut werden soll, also wo Flächen neu versiegelt werden und dauerhaft im Grunde genommen der Forst- und Landwirtschaft und der Landschaft und so weiter entzogen werden. Das reisen wir jedes Jahr um aufs Doppelte nahezu. Und trotzdem beschäftigen wir uns nicht mit den Ressourcen, die wir in der Stadt haben, sondern gehen einfach immer weiter. Also insofern, ich glaube, dass das Thema Augenmaß und Maßhalten einfach eine der wesentlichen Fragestellungen ist, wenn wir in irgendeiner Form auch nur ernsthaft diesem Thema Bauwende näher kommen wollen.
Frau Ruf, Sie engagieren sich im BDA und in öffentlichen Gremien. Wie wichtig ist Ihnen Ihr Beitrag zur Meinungsbildung bezüglich Fragen des Städtebaus und der Architektur? Sollten Planer generell in der Gesellschaft wahrnehmbarer sein?
Ich denke schon, dass wir als Planende letztendlich auch einen Beitrag dazu leisten können, dass diese Diskussion sich sowohl im politischen Raum als auch in der öffentlichen Wahrnehmung, also in unserer Gesellschaft, als auch dann auf Verwaltungsebene, in der Bauwirtschaft und so weiter, dass wir dort Lösungen gemeinsam besser entwickeln können. Also insofern, natürlich ist es mir wichtig, dass mein Berufsstand gehört wird, dass das, was wir im BDA entwickeln, in anderen Verbänden entwickeln, in den Architektenkammern entwickeln, aber auch in den Universitäten und Hochschulen an klugen Ideen entsteht, dass das natürlich auch in die Öffentlichkeit getragen gehört. Wir haben vor vielen Jahren uns natürlich auch gefragt, was ist eigentlich unser Auftrag als BDA? Und ich glaube, ein wesentlicher Auftrag ist genau, wenn man es negativ sagen will, oder dieser Begriff ist ja so ein bisschen negativ konnotiert, Lobbyismus. Aber in dem Falle, denke ich, ist es positiver Lobbyismus, weil wir, denke ich, schon auch einen Beitrag dazu geleistet haben als Berufsstand, dass überhaupt zum Beispiel dieses Bauen im Bestand heute durchaus anders betrachtet wird, als es vor 5 Jahren betrachtet wurde. Also wir sehen das ja auch in unserer eigenen Arbeit, dass viele Dinge, die wir damals vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder dergleichen diskutiert haben, weil ja die Probleme damals auch schon da waren, dass wir die heute viel einfacher positioniert bekommen. Und so geht es ja nicht nur uns, sondern auch unseren Kollegen. Also insofern, glaube ich, ist die Rolle von uns als Berufsstand schon eine, der wir uns auch klar darüber sein müssen, dass nämlich Bauen ein sehr, sehr politisches Geschäft ist und dass wir insofern das auch nicht dazu erklären können, dass wir uns untereinander nur einig sind.
Sie haben vorhin schon das Thema Bodenversiegelung angesprochen. Auch hier ist es wichtig, Maß zu halten. Gleichzeitig ist das ja in Bezug jetzt auf den Wohnraumbedarf in Deutschland ein Grunddilemma, in dem wir stecken, beim Wunsch nach einfachem Bauen. Dieser steigt nämlich seit Jahrzehnten und wird nicht gestillt. Ende 2021 gab es in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 43 Millionen Wohnungen. Im Vergleich zum Jahr 2011 ist das ein Plus von 6%. Wie lässt sich dieses Wachstum mit dem Suffizienzgedanken unter einen Hut bringen?
Ja, also da kommen wir eigentlich nochmal zu Ihrer ursprünglichen Frage zurück. Kann es eigentlich neue Lösungen geben, ohne dass wir unsere Anforderungen auch überprüfen müssen? Also technische Anforderungen, Sicherheitsanforderungen, aber eben auch das, was man sozusagen als persönlichen Status für sich formuliert hat. Und ich glaube, es gibt ja Lösungen, die darauf abziehen zu sagen, okay, also wie kann Wohnen auch neu gedacht werden? Kann ich zum Beispiel den persönlichen Raum maximal minimieren und dafür gemeinschaftliche Nutzungen etablieren? Gibt es ja vielfältige Projektbeispiele. Ich glaube im Übrigen, dass das sehr, sehr gute Beispiele sind, aber dass sie nicht skalierbar sind, weil sicherlich auch dieses, weil ja Wohnen eben nicht nur etwas ist, wo man sagen kann, ja, das ist so ein Ablauf, sondern es ist eben etwas sehr Privates, es ist auch ein Narrativ, es hat einfach eine ganz große Vielschichtigkeit. Wie kann man dieses Dilemma beheben? In gewisser Weise löst es sich ja selbst. Wenn Sie sehen, in den Ballungsräumen ist es eben dann nicht so, dass dieser Pro-Kopf-Flächenverbrauch bei 48 Quadratmetern oder dergleichen ist, sondern dass es durchaus auch vorkommt, dass Familien, auch wenn sie wachsen, Paare ziehen in Wohnungen auf 60 Quadratmetern, die Kinder kommen hinzu und die wohnen dann immer noch auf 60, 70 Quadratmetern, weil der Wohnraum schlichtweg nicht verfügbar ist und der Wohnraum, der verfügbar ist, nicht leistbar ist. Also insofern löst sich dieses Dilemma natürlich ein Stück weit aus sich selbst heraus, weil schlichtweg die Ressourcen nicht da sind und natürlich auch gerade in den Ballungsräumen die Nachfrage viel, viel höher ist als das Angebot. Ich denke, die Frage dessen, warum ist eigentlich unser Pro-Kopf-Flächenverbrauch so massiv gestiegen, das hat natürlich nicht nur damit zu tun, dass wir alle egoistischer geworden sind, sondern dass es ja einfach eine deutliche Zunahme auch an Single-Haushalten gibt. Das heißt, es ist natürlich auch ein Bedarf, der aus einer gesellschaftlichen Realität und Veränderung heraus entsteht, mit der wir auch umgehen müssen. Also sprich, die Anzahl der Single-Haushalte, also Hannover ist ja zum Beispiel auch die sozusagen bundesweit auf Platz 1 rangige Stadt der Single-Haushalte. Wir haben mehr als 50% Single-Haushalte. Das führt natürlich auch einfach zum veränderten Bedarf. Also insofern, wenn man, glaube ich, das so überlagert, gibt es da, glaube ich, so nicht die eine Lösung zu sagen, nee, es ist, weil wir alle irgendwie mehr wollen, sondern weil sich unsere gesellschaftliche Zusammensetzung einfach, unsere Haushalte haben sich massiv verändert. Ich denke, wir können dieses Thema auch gar nicht so rein im Privaten lösen. Also der Wohnraumbedarf ist natürlich ein sehr heftiger, weil wir auch über Jahrzehnte im Grunde genommen keine bodenpolitischen Maßnahmen ergriffen haben. Also es ist schon auch ein gesellschaftlicher Auftrag zu sagen, wie verändern sich unsere Städte? Wie schaffe ich es eigentlich, sozial durchmischte Städte zu haben? Wie gehe ich mit dem Gefälle auch Stadt-Land-Entwicklung um? Wenn wir zum Thema Leerstand kommen, ist es ja so, dass natürlich im ländlichen Raum der Leerstand, die haben eher mit Leerständen zu kämpfen, während wir in den Metropolen im Grunde genommen mit überhaupt verfügbarem Raum zu kämpfen haben. Also ich glaube, wenn man so in die Zukunft blickt, ist es natürlich sicherlich auch eine Frage, die man auch im Kontext mit dem ländlichen Raum oder mit diesen, es sind ja nicht nur ländliche Räume, sondern mit diesen abgehängten Kommunen und Städten, die Ressourcen haben, wo man auch diese Diskussion führen muss. Also wie kann man auch zum Beispiel infrastrukturell diese Region so gut anbinden, dass sie als Option wieder näher rücken. Also Mobilität ist ja einfach eines der wesentlichen Team, die sicherlich auch dazu beitragen würden, dass es so eine Veränderung auch in der Attraktivität von Standorten gibt. Und das andere ist sicherlich, dass man über neuartige Wohnkonzepte nachdenken kann. Da, glaube ich, ist leider die Tragweite oder die Skalierfähigkeit eingeschränkt, weil es schon auch abverlangt, dass man auch eine gewisse Mentalität mitbringen muss oder ein gewisses Lebensbild auch hat, was, glaube ich, nicht viele teilen. Habe ich Ihre Frage beantwortet oder bin ich sehr ausgeschweift?
Nee, sehr gut.
Das ist auch ein komplexes Thema.
Richtig, das ist nicht einfach in einem Satz zu beantworten. Ja. Es ist einfach das Dilemma, in dem wir stecken, und das ist vielschichtig. Ne? Ja. Und das lässt sich auch sicherlich nicht so einfach jedenfalls lösen.
Frau Hof, wir haben also ein Bedarfsproblem. Und ich darf Sie in eine Richtung etwas korrigieren. Auf dem Land gibt es mittlerweile auch keine Wohnungen mehr. Also ich sitze gerade im ländlichen Raum und der Wohnungsbedarf ist hier ebenso groß wie in der Stadt gefühlt. Und es gibt eigentlich keine Alternativen. Momentan ist es hier einfach so, dass man dass Wohnungen wirklich äußerst gesucht werden. Da gibt es kein Gefälle mehr zwischen Stadt und Land, nach meiner Beobachtung.
Ja, ich glaube, da hat's natürlich, da muss ich Ihnen recht geben, weil natürlich diese Leerstände, die wir in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten sicherlich im ländlichen Raum haben, durch die Zuzüge, und die waren ja im letzten Jahr, glaube ich, bei 1,3 Millionen Menschen, die neu nach Deutschland eingewandert sind, bedingt durch den Russland-Ukraine-Krieg, das hat natürlich auch extrem dazu geführt, dass dieses Dilemma, in dem wir stecken, nochmals verschärft wurde. Aber vom Grundsatz her, wenn man jetzt schaut vor sozusagen dem Krieg, war es durchaus schon so, dass wir dort einfach Leerstände hatten. Wir hatten 2,2 Millionen leerstehende Wohnungen im ländlichen Raum. Wobei man auch sagen muss, ländlicher Raum ist ja auch nicht gleich ländlicher Raum. Ich habe gestern gerade oder die Tage gerade eine Statistik angesehen vom Statistischen Bundesamt, wo es darum ging, wie sind die Leerstände verteilt, das ist natürlich, also Sie haben auch so ein ganz massives, zum Beispiel Ost-West-Gefälle, ne?
Frau Hof, Sie haben festgestellt, wir haben ein Bedarfsproblem, aber wir wollen ja auch ein bisschen über das einfache Bauen sprechen. Und uns stellt sich die Frage, wie müssen wir bauen, um weniger Ressourcen zu verbrauchen? Denn der Architekt, der muss ja mit den Produkten haushalten, mit den Produkten bauen, die der Markt bietet. Inwieweit kann die Industrie oder können Hersteller in die Pflicht genommen werden, um gemeinsam Lösungen für einfaches Bauen zu finden?
Ja, da gibt es, glaube ich, das wäre eine gute Aufgabe, wenn man die gemeinsam aufgreifen würde. Ich würde Ihnen gerne kurz ein Beispiel geben. Wir haben, wenn wir einen Neubau errichten und wir haben Trennwände im Inneren, wissen Sie, dass in der Regel ja auf Trockenbausysteme zurückgegriffen wird, weil ja irgendwann gesagt wurde, dass die viel besser sind und viel einfacher und für Installationen und so weiter. Ich bin davon nicht ganz so überzeugt. Wenn Sie sich das anschauen, wie viele Materialien wir dort zusammenbringen, Sie haben mitunter in einer Trennwand, wenn es eine Badtrennwand zum Beispiel ist, bis zu 15 Materialien. Also insofern, das ist ja das eine, wo man mal so grundsätzlich drüber nachdenken kann, ob dieses Thema, die mittlerweile so selbstredend Verwendung finden, wirklich die klügsten sind, die wir dort verwenden. Ich glaube, die andere Fragestellung ist die, dass wir natürlich, wenn wir in diese Debatte einsteigen, auch ganz schnell bei so grundsätzlichen Losungen sind. Also es gab jetzt eine Zeit, in der, wenn ich in einer Wettbewerbsstudie war, kamen sie nicht an Holzhybrid vorbei. Jedes Projekt oder jeder Wettbewerb, ob das jetzt um Schulbau ging oder um Verwaltungsgebäude oder um Wohnungsbau, hieß es ja, das ist besonders nachhaltig, weil es ist ein Holzbau oder Holzhybridbau und so weiter. Also was ich sagen möchte ist, ich glaube, wir müssen da viel offener gemeinsam auch mit der Industrie in den Diskurs gehen, was ist eigentlich das, was auch eine effizientere Nutzung, aber auch eine einfachere Bauweise ermöglicht. Das ist vielleicht aus meiner Sicht, also aus Praktikerin, weil wir in der Detailplanung wirklich mittlerweile ein Maß an Komplexität erreicht haben, das ist geradezu absurd. Und ich finde, ein wirklich ganz großes Problem ist, dass wir auch bei diesen geprüften Systemen und so weiter, dass die Systeme an ihren Grenzen aufhören. Also sprich, dass dieses sozusagen schon ein Fensteranschluss an eine Wand schon nicht mehr zusammen gedacht wird, sondern dann, also sie haben ein Maß an Komplexität wir haben ein Maß an Komplexität am Bauen erreicht, was eigentlich, muss man sagen, bereinigt gehört. Und ich denke, wenn man jetzt so auch die Frage stellt, das eine ist natürlich die Materialität, das andere ist aber die Strukturfrage, dass wir natürlich auch uns die Frage stellen müssen, wie ist eigentlich die Struktur unserer Gebäude, damit sie nicht nur eine Gültigkeit für 50 Jahre haben, sondern damit wir hoffentlich wieder dazu kommen, Gebäude zu bauen, die mehrere Jahrhunderte idealerweise in ihrer Nutzung auch Bestand haben nach wie vor.
Das heißt, die Planung, die Konstruktion an sich ist eigentlich ein Hebel, die der Architekt als Praktiker dann auch, den er nutzen kann, richtig? Oder gibt es noch andere Wege, irgendwie den Druck auch auf die Hersteller, auf die Industrie aufzubauen?
Ja, ich denke, also wenn wir jetzt darüber nachdenken, was leistet die Industrie, da gibt es ja kluge neue Wege, hoffentlich auch in anderen Bereichen oder in anderen Industrien, die man sich vor Augen kann. Wir sind ja als Bauwirtschaft, muss man sagen, noch relativ archaisch, also sowohl in der Materialität als auch in der Materialverarbeitung, wobei in der Materialität vielleicht weniger, weil mittlerweile doch ein hoher Anteil auch an Chemie in unseren Gebäuden drin ist. Ich würde einfach dafür plädieren, dass man wirklich nochmal einen Schritt zurückgeht und sich fragt, was bedeutet eigentlich Konstruktion? Wir haben ein bisschen, finde ich, verlernt, auch mit einfacher zu Lösungen zu kommen. Und da ist das Maß an Anforderungen, die wir da formulieren, in die Gebäude rein und an Versprechen, die da auch gegeben werden, deckt sich nicht so mit dem, was man tatsächlich so als Mehrwert dann in der gebauten Realität sich vor Augen führen kann. Also wenn Sie irgendwie sich so anschauen, warum entstehen Bauschäden und, muss man ja sagen, Bauschäden entstehen häufig dadurch, dass es zum Beispiel in den Fügungen eine Materialkomplexität, eine Fügungskomplexität gibt, die man stark hinterfragen könnte. Und warum entsteht diese Fügungskomplexität oder diese Materialkomplexität? Weil wir Anforderungen formulieren, die da erfüllt sein wollen. Und gab es irgendwann mal eine Zeit, in der Häuser trotzdem das Gleiche geleistet haben? Ja, gab es. Also es ist so, wir packen noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf. Ich erkenne manchmal den Mehrwert, ehrlich gesagt, gar nicht.
Eine weitere große Herausforderung für den Planer selbst stellt ja auch die stetig steigende Zahl an Bauvorschriften dar. Also wir haben hierzulande rund 20.000 baurelevante Regelungen nach Schätzungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, darunter 4.000 projektbezogene DIN-Normen. Ist einfaches Bauen damit eigentlich überhaupt noch möglich?
Nein, also muss man ganz klar sagen, das ist es nicht. Also man könnte natürlich sagen, diese DIN-Vorschriften, die Sie zitieren, sind ja eigentlich in der Regel Empfehlungen und nicht sozusagen verbindliche, baurechtlich eingeführte Regelwerke, also sprich Gesetze. Allerdings ist es so, dass wir über die Gesetzgebung wiederum oder über die Rechtsprechung, nicht über die Gesetzgebung, über die Rechtsprechung dazu gekommen sind, dass im Grunde genommen dass dieses, was in den DIN-Regeln formuliert wird, zum Beispiel in Bezug auf Schallschutz, dass das auch als Status quo oder als verbrieftes Recht da festgesetzt wird. Also was ich damit sagen möchte ist, ich glaube, wenn wir jetzt den Blick nach Holland zum Beispiel mal wenden, die haben ja wirklich eine Entschlackungskur durchgeführt in ihrem Baurecht, sondergleichen, weil auch die Holländer festgestellt haben, wenn wir so weiterbauen, wie wir bauen, da kommen wir nicht zu bezahlbaren Lösungen, nicht zu vernünftigen Lösungen. Also was haben die gemacht? Die haben, ich glaube, an die, weiß ich nicht, 50% ihrer Bauvorschriften gestrichen und zwar ersatzlos. Das ist das eine, also aus dem baurechtlichen Rahmen. Und die haben gesagt, es gibt sozusagen ein Maß, das ist formuliert, das ist die Nulllinie, die es ermöglicht, dass man vernünftig in Gebäuden wohnen, arbeiten, leben kann. Und alles, was der Bauherr darüber hinaus machen will, kann er machen, muss er nicht. Also sprich, ich glaube, wir werden gar nicht umhin kommen, wenn wir A, sowieso unsere Baugesetzgebung nicht neu verhandeln, insbesondere auch mit Blick auf den Bestand, und B, uns die Frage stellen, was ist eigentlich auch die Rolle sozusagen, die DIN-Norm einnehmen. Wir werden nicht dazu kommen, einfacher zu bauen, wenn wir nicht auch diesen Diskurs kritisch führen und dort einfach auch wirklich entschlacken. Wir sehen, dass im Grunde genommen, das wird ja auch konstant fortgeschrieben und so weiter und so fort. Das ist so auf der Planerseite natürlich etwas, mit dem wir tagtäglich zu kämpfen haben, aber mit dem auch die ausführenden Unternehmen zu kämpfen haben und wo man sich auch wirklich die Frage stellen kann, wie sinnhaft ist das eigentlich? Also alleine, wenn Sie sich die Verschärfungen im Schallschutz anschauen, also wir haben mittlerweile einen Standard formuliert, wo wir im Grunde genommen jedes Nebengeräusch eines Nachbarn als totale Zumutung wahrnehmen oder formulieren und wo wir Aufwendungen betreiben, um sozusagen uns gegen unsere Umwelt, gegen unsere In-House-Umwelt und unser Umfeld sozusagen abzuschotten, da betreiben wir einen immensen Aufwand. Und das ist ja in Summe mit all den anderen Dingen, die wir da im Brandschutz betreiben und in anderen Themen betreiben, ist es einfach etwas, wo man sagen muss, wenn man da nicht mal ein weißes Blatt Papier drauflegt und sich mal kritisch fragt, was ist eigentlich wirklich das Maß an Schutzbedürftigkeit, das Maß auch an letztendlich Komfort, den jeder Einzelne in dieser Gesellschaft formulieren kann, dann glaube ich, können wir diese Debatte nicht zu einem wirklich guten Ergebnis führen oder zu einem relevanten Ergebnis führen.
Der Wille, unser Bauen effizienter zu machen, bedeutet ja auch weniger zu verbrauchen, also mehr mit dem zu arbeiten, was schon da ist. Das ist natürlich im Bestand ein bisschen schwierig. Sie haben ja gerade Beispiele gegeben. Wie einfach ist es denn, im Bestand zu bauen in unserem Land?
Im Bestand zu bauen ist in unserem Land leider überhaupt nicht einfach. Also wir sehen, wir arbeiten als Büro sehr viel im Bestand und in dem Moment, in dem Sie im Grunde genommen als Bauherr sagen, Sie wollen ein Bestandsgebäude in seiner Nutzung ändern, zum Beispiel ein leergefallenes Bürogebäude, das ist ja auch eine Diskussion, die wir führen, wie verändern sich Arbeitswelten, welche obsoleten Nutzungen sind eigentlich da, wie gehen wir mit diesen Leerständen um, auch Kaufhäuser und, da gibt es ja viele verschiedene Dinge. In dem Moment, in dem Sie beschließen, dieses Gebäude entweder in seiner Nutzung zu ändern oder ein bestehendes Gebäude ganz banal Dachgeschossausbau durchzuführen oder aufzustocken oder dergleichen, fällt der Bestand im Grunde genommen so weit zurück, dass er dann nach dieser Nutzungsänderung, nach dieser Umbau, nach dieser Aufstockung, nach diesem Dachgeschossausbau das leisten können muss, was ein Neubau leistet. Das ist de facto nicht möglich. Selbst die Vorschriften, die Gebäude in den 2000ern erfüllen mussten, waren nochmal andere als die wir heute an sie richten. Das heißt, oder aus 2010 alleine so ein Thema wie Rettungswege. Ne? Das heißt, wenn Sie ein Gebäude aus 2010 anfassen, sind Sie ganz schnell dabei zu überlegen, wie schaffe ich einen zweiten baulichen Rettungsweg, wie mache ich das, wie mache ich dies. Also sprich, Bauen in Deutschland wird eigentlich maximal erschwert. Das muss ich einfach so aus der Praxis heraus feststellen. Und ich muss auch feststellen, dass wir auch insbesondere, ich bin jetzt seit etwas mehr als 20 Jahren im Job und dass jedes Jahr im Grunde genommen eine weitere Verschärfung hinzukommt. Wir haben keine Toleranz für den Bestand. Die ist uns irgendwie abhanden gekommen. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich auch, dass Sie hatten ja vorhin gefragt, Nachhaltigkeit oder architektonischer Anspruch. Und auch das ist eine Debatte, die wir führen müssen, weil wir natürlich es auch beim Bauen dazu geführt haben, dass wir so ein Stück weit, das ist ja so eine Fast-Fashion-Mentalität auch ins Bauen übertragen haben. Was möchte ich damit sagen? Dass wir im Grunde genommen Architektur auch so ein Stück weit als sozusagen so eine Trendgeschichte lesen und dass Gebäude abgeurteilt werden, ach, das ist hässlich und das passt nicht und so weiter. Auch das ist im Übrigen eine ganz große Debatte, die es dem Bestand wahnsinnig schwer macht, seine Gültigkeit zu bewahren. Also man muss schon auf Investoren treffen, die im Grunde genommen soweit bereit sind, auch Vertrauen zu schenken an uns Planende, zu sagen, okay, wir können dieses Gebäude in die nächste Ära überprüfen. Also einmal im Grunde genommen so diese geschmäcklerische Debatte, die ich wirklich unerträglich finde in manchen Teilen, wo es dann heißt, es sind Bausünden. Also allein dieser Begriff Bausünde ist etwas, wo man sagen kann, was bedeutet es eigentlich? Das ist ja immer so sehr punktuell aus einer Zeit heraus gesprochen, wo wir in den 70er Jahren wurden reihenweise historische Gebäude, Jugendstilvillen, Renaissancegebäude und abgebrochen, da würde heute keiner mehr auf die Idee kommen, das ernsthaft so zu tun. Ne? Und dann gab es eine Phase, in der die 50er-Jahre-Gebäude plötzlich als ja, irgendwie nicht, als denen man einfach die Schönheit abgesprochen hat. Also ich glaube, das sind eben diese zwei Ebenen, dass man auf der einen Seite eben die Frage der Baukultur und Architektur und ihrer Gültigkeit diskutieren muss sicherlich und auf der anderen Seite die Frage wirklich hart verhandeln muss, was kann man eigentlich dem Bestand zumuten? Und die ganze Debatte um Nachhaltigkeit, um auch die Schaffung von Wohnraum, um die Weiternutzung von Gebäuden, um Gebäude, die aufgrund ihrer obsoleten Nutzung leer fallen, wie gehen wir mit diesen Ressourcen um? Die können wir wirklich nur führen, wenn wir da einfach radikal Schnitte setzen, auch im Baurecht und im Planungsrecht im Übrigen auch.
Und das ist so wichtig, weil das ja tatsächlich das Bauen im Bestand sicherlich einer der nachhaltigsten Planungsansätze ist und wir im Prinzip das das mehr fördern müssen und sogar vielleicht fordern müssen, also dass eigentlich immer mehr im Bestand gebaut wird. Gibt es denn, Sie hatten vorhin Holland angesprochen in Bezug auf Normen und Regelungen. Gibt es in Bezug auf Bauen im Bestand aus Ihrer Sicht Länder, bei denen wir uns dazu etwas abschauen können?
Ja, ich glaube, also Holland ist ja ein Land, was im Grunde genommen das sein Baurecht extrem verschlankt hat. Da kann man sicherlich nochmal gucken und sicherlich auch nochmal schauen, welchen Effekt hat das wirklich jetzt erzielt. Das ist ja, glaube ich, 2017, 2018, wenn ich mich nicht täusche, gab es diese Reform. Ich glaube, wir können aber auch auf andere Ebene von Ländern wie Italien zum Beispiel lernen, die ja nun einen ganz großen Bestand haben, mit dem sie umgehen und den sie auch wirklich modern interpretieren und weiterentwickeln und weiterbauen auch. Und das ist natürlich auch schon eine Frage, glaube ich, wo es vielleicht einfach eine andere, wie soll ich sagen, eine andere Mentalität auch da ist, wo einfach eine Ob jetzt aus einer ökonomischen Zwangslage heraus oder tatsächlich aus einer anderen Verbundenheit heraus zum Bestand, wirklich überwiegend oder wirklich gute Lösungen in Beständen auch realisiert werden. Also ich glaube, das eine ist wirklich so diese Normenflut. Da sind wir vielleicht ist es auch eine sehr deutsche Eigenschaft, weiß ich nicht. Das hat ja auf der einen Seite was Gutes, weil wir natürlich einen Rahmen schaffen, der für alle verbindlich sein soll, der eine Vereinfachung nach sich ziehen soll und. Auf der anderen Seite führt das natürlich dazu, dass wir irgendwann dieses Überbordende, dieses wir fast todverwaltende System irgendwie aufgebaut haben, das stetig wächst und wächst und wächst. Und insofern glaube ich auch mit denjenigen, die diese Normen aufstellen, und dazu gehört ja nun auch die Industrie ganz maßgeblich, zu hinterfragen, wie ist eigentlich deren Rolle in diesem gesamten Spiel. Und ich glaube im Übrigen auch, dass man auch nicht dazu kommt, dort wirklich Änderungen herbeizuführen, wenn es zum Beispiel nicht eine Rücknahmepflicht für bestimmte Produkte gibt. Also wenn man jetzt abgebrochen hat, dass die Hersteller auch wirklich in die Pflicht genommen werden, also politisch in die Pflicht genommen werden, zu sagen, wenn ihr Produkte anbietet, die im Grunde genommen als Sondermüll, und da haben wir in den letzten Jahrzehnten ja einige davon zeitversetzt gehabt, angefangen mit der ganzen Asbestdiskussion, dann kam KMF und. Und all diese Dinge waren ja zu dem Zeitpunkt, als sie auf den Markt kamen, ganz hervorragend. Also das war ja das Nonplusultra sozusagen. Ne? Und ich glaube, auch da wirklich die Industrie auch in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, ihr seid auch verantwortlich für die Produkte, die ihr da auf den Markt werft, auch wenn sie dann zurückgebaut werden. Das ist vielleicht auch nochmal etwas, was zu neuen Gedanken, zu neuen Produkten führt, die wir heute vielleicht noch nicht denken können. Oder vielleicht einfach zu einfacherem wieder.
Sie sprechen ja davon, politisch in die Pflicht genommen zu werden. Im September 2022 haben Initiativen wie Architects for Future, der NABU-Bundesverband und der BDA ein Abrissmoratorium formuliert und als offenen Brief an die Bauministerin Frau Geiwitz gerichtet. Sie haben vorhin gesagt, wir haben keine Toleranz für den Bestand. Brauchen wir ein klares Bekenntnis der Politik, dass Bauen im Bestand das neue Normal wird?
Ich denke, das brauchen wir definitiv, aber das brauchen wir natürlich auch, das kann Politik natürlich auch nur einfordern, wenn auf der anderen Seite der Rahmen so aufgezogen wird, die Leitplanken so gesetzt werden, dass es Investorinnen und Investoren auch möglich ist, mit dem Bestand umzugehen. Wir können oder Politik kann nicht auf der einen Seite im Grunde genommen immer mehr Auflagen formulieren, immer mehr Sicherheit einfordern und dann sagen so, liebe Investoren, jetzt schafft mal bezahlbaren Wohnraum im Bestand. Also insofern glaube ich, ist es halt keine Einbahnstraße. Also Politik kann nicht nur fordern, sondern muss auch den Rahmen so aufziehen, dass wir auch als, und wir sind ja nun auch als Planer beteiligt, dass wir dort auch zu vernünftigen Lösungen kommen. Was dieses Abrissmoratorium angeht, da bin ich, dem stehe ich, ich kann das nachvollziehen und ich glaube, es ist auch richtig und ich glaube, es ist auch notwendig, eine solche Forderung vielleicht erstmal in den Raum zu stellen, aber ich glaube, so einfach ist es nicht. Es gibt Gebäude, die werden wir auch künftig abreißen und da wird es auch sinnhaft sein, sie abzureißen. Wenn ich zum Beispiel durch den Abriss eines Gebäudes den Boden deutlich höher verwerten kann, also sprich, ich kann höher bauen, ich kann dichter bauen, dann ist es gut. Dann muss man unter Umständen auch manchmal ein Gebäude an mancher Stelle auch wegnehmen. Wir haben ja auch gerade in diesem nachkriegszerstörten Deutschland mit seinem Nachkriegsstädtebau auch ja durchaus ein relativ hartes Erbe an der einen oder anderen Stelle, wo man auch sagen kann, so sind diese Leitbilder, die da formuliert wurden, wirklich die heute noch zukunftsfähig sind oder das leisten, was man auch erwarten würde. Also insofern glaube ich, um nochmal darauf zurückzukommen, sollte man Abriss einfach grundsätzlich sozusagen verbieten, würde ich sagen, nein. Also das kann man, glaube ich, auch nicht, weil es an manchen Stellen einfach sinnhaft ist, überwiegend aber eben nicht. Und ich glaube, das muss die neue Normalität werden, dass Abriss die Ausnahme ist und nicht irgendwie so zur Regel erklärt wird, sobald irgendwie ein Gebäude nicht mehr passt.
Sie haben ja auch gerade und auch in dem Kontext Bauen im Bestand und Sie haben gerade die Rücknahmepflicht für Hersteller und Produkte angesprochen. Dass es ein guter Weg wäre, im Prinzip in den Kreislauf zu kommen. Denn alles, was wir ja als Ressource dem Planeten entnehmen, sollte auch nach dem ersten Gebrauch weiter genutzt werden. Ich meine, im Innenbauausbau sprechen wir teilweise von Lebenszyklen in 5 Jahren. Das ist sehr, sehr kurz. Und auch bei Gebäuden, wenn auch nach 50 Jahren, sollten Ressourcen nicht im Prinzip auf dem Müll landen. Wie müssen wir denn planen, damit wir Gebäude nach ihrem ersten Lebenszyklus weiterdenken können?
Also ich glaube, die erste Frage fängt da schon an, wie ist die Gebäudestruktur? Also wie ist die Typologie? Kann ich ein Gebäude nach seinem Nutzungsende als Bürogebäude, kann ich es überführen in eine andere Nutzung? Und da glaube ich, kommen wir wieder zu besseren Strukturen. Da gab es ja auch zeitweise Auswüchse, wo jedes Bürogebäude so eitel daherkam, dass sie im Grunde genommen auch mit dem Ende der Nutzung, oftmals dann auch zum Beispiel als Firmengebäude oder Firmenzentrale oder so gedacht, auch sich schon die Frage gestellt haben, wie kann ich dieses überhaupt in die Nachnutzung bringen? Also sprich, wenn ein Gebäude strukturell intelligent ist, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir Gebäude auch in eine nächste Nutzungsära reinbringen können. Da gehört ganz viel dazu, die Tragstruktur ebenso wie Raumhöhen und so weiter. Das ist natürlich bei Wohngebäuden deutlich schwieriger, weil wir mittlerweile auch im Wohnungsbau, oder nicht mittlerweile, sondern generell der Wohnungsbau ja viel kleinteiliger ist. Und wir sehen ja, dass es einfach viele Bürogebäude gibt. Da haben wir auch Beispiele umsetzen können, die sie nach ihrer Nutzung als Bürogebäude oder ergänzend eben auch durchaus dem Wohnen zuführen können. Das ist das eine. Das andere ist sicherlich, dass wir, solange wir im Grunde genommen unsere Gebäude mehrheitlich als mehr oder weniger Verbundkonstruktionen erstellen, ist relativ, also mir leuchtet es nicht ein oder beziehungsweise ich habe dafür keine Lösung, wie wir es dann schaffen, Materialien sozusagen weiterzuverwerten. Also die berühmte Trockenbauwand, die ich vorhin zitiert habe, und unsere Gebäude sind ja voll davon. Ne? Also das ist kaum auszudenken, wie man diese Platten abschrauben soll und die Spachtel runterkratzen soll und die Abdichtungen da irgendwie von den Platten wieder runterbekommen soll. Es ist einfach schlicht nicht möglich. Also sprich, wir müssen, glaube ich, schon konstruktiv einfach deutlich entschlacken und deutlich einfacher werden, wenn wir überhaupt dem Gedanken folgen wollen, dass wir, wenn wir ein Gebäude oder sein Inneres sozusagen irgendwann verändern wollen, wenn wir die Materialien überhaupt dann irgendwie auch wieder einer zweiten Nutzung zuführen wollen. Das Gleiche gilt ja im Übrigen auch für Außenwandkonstruktionen, die ja auch stetig komplexer werden. Und da dieses Maß an konstruktiver Komplexität, das ist schon etwas, glaube ich, was man einfach stark hinterfragen kann. Deswegen ist das, was mich sehr bewegt, die Frage dessen, gibt es eigentlich monolithischere Bauweisen, die minder komplex sind, die trotzdem einfach leistungsfähig sind, was auch insbesondere den Wärmeschutz angeht. Also das ist eine, wo ich sagen würde, da müssen wir sicherlich ran. Es wird ja viel darüber debattiert, ob man jetzt Gebäudematerialpässe einführen soll und so weiter und so fort. Das, glaube ich, ist gar nicht die Lösung. Die Lösung ist, glaube ich, dass wir einfach auch in längeren Zyklen vom Grundsatz her denken müssen. Wenn Sie haben das ja gerade erwähnt, wenn ein Innenraum nach 5 Jahren im Grunde genommen wieder auf links gedreht wird. Und das ist ja wieder diese Fast-Fashion-Kultur, die da auch im Bauen irgendwie Einzug gehalten hat. Dann kommt man eigentlich, also es gibt gar keine Amortisationszeit. Also das ist, die Materialien sind so kurz im Einsatz, dass man sagen muss, im Grunde genommen, es ist gar keine vernünftige, also es ist vom Grundsatz her einfach fraglich, wie wir heute zum Bauen stehen und was Bauen auch bedeutet.
Aber Frau Hof, wir wussten doch mal, wie das geht. Vor Jahrzehnten war doch einfaches Bauen die Norm. Was ist denn da schiefgelaufen? Das sind mit Sicherheit, gut, ich bin befangen als Architekt, aber das sind doch nicht wir Architekten gewesen. Es sind doch die Anforderungen, die an uns herangetragen werden. Wie wichtig ist es denn, dass wir auch gesellschaftlich auf eine neue Einfachheit setzen?
Ich glaube, das geht, also es wird überhaupt nicht anders gehen. Und Sie haben da schon völlig recht, Herr Mauer. Das sind nicht wir Architekten, die da sich diese ganzen Dinge ausdenken, sondern es ist der Rahmen, es sind die Leitplanken, die da formuliert werden. Also ich möchte ein ganz einfaches Beispiel nennen. In den 2010ern, 2014 muss es ungefähr gewesen sein, ist haben wir ja nochmal die Richtlinien verändert hinsichtlich dessen, wie ein Gebäude zu dämmen ist. Vom Grundsatz her finde ich das wirklich absolut richtig zu sagen, okay, wir müssen den Primärenergieverbrauch eines Gebäudes reduzieren. Und dann, was ist passiert? Wir haben im Grunde genommen die Gebäudehüllen hermetisch dicht gemacht. Was ist dann passiert? Es fing an zu schimmeln und dann haben wir angefangen, Fensterfalzlüfter, Brandlüfter, Lüftungsanlagen und sogar in dem Wohnbau. Sogar der Wohnbau war plötzlich einfach nicht mehr einfach nur ein Gebäude, in dem man wohnen konnte, sondern dieses Maß an Technik hat auch da Einzug gehalten. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass wir im Grunde genommen Zielsetzungen formulieren, die politischer Natur sind, die sicherlich richtig sind, aber auf dem Weg feststellen, dass die Lösungen nicht zum gewünschten Ergebnis führen und nicht vom Grundsatz her neu denken, sondern einfach nur additiv irgendwas dazu ergänzen. Und solange wir dort sozusagen nicht ansetzen zu sagen, wir haben doch mal Gebäude gebaut, die haben aus 13, 14, 15 Materialien bestanden und sie haben ihren Dienst getan. Heute bauen wir Gebäude, das sind teils Ganzglasgebäude, wo sie ein Maß an Technik haben, die dann noch eine Platin-Auszeichnung bekommen und so weiter. Und diese Gebäude wären ohne dieses Maß an Technik und selbst wenn die mit grüner Energie eingespeist wird, nicht in der Lage, ihren Dienst zu tun. Also das ist so ein systemischer Fehler, wie wir Bauen begreifen. Und insofern glaube ich, ist es schon natürlich ein gesellschaftlicher Diskurs. Ich möchte damit auch nicht sagen, dass wir aufhören sollen zu forschen und dass wir nicht vorandenken sollen. Ganz im Gegenteil. Aber wenn wir diesen Weg einfach stumpf weitergehen, alles technisch lösen zu wollen und nicht die Grundsatzfrage zu diskutieren, was da im Bauen schiefläuft, dann glaube ich, kommen wir auch nicht zu wirklichen Lösungen. Sie sehen das ja auch in der Diskussion um den Holzbau. Das mag ja schön und gut sein, aber letztendlich, wenn man sich die Frage stellt, wenn so ein Baum, den Sie quasi als Bauholz nutzen können, der braucht 80 Jahre. Und der WHO hat letztes Jahr eine Warnung rausgegeben, dass die Abholzung der Regenwälder so massiv zugenommen hat, wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und warum? Weil die Nachfrage aus der Bauindustrie einfach massiv gestiegen ist. Das heißt, wenn wir einfach nicht dieses ganze Potpourri uns vornehmen und sagen, okay, also was muss ein Gebäude leisten können, wie können wir mit dem Bestand umgehen, wie nutzen wir unsere Flächenressourcen und. Und wenn wir meinen, dass wir das eine einfach durch das andere ersetzen, Massivbauweise zum Beispiel gegen Holzbau, dann kommen wir nicht zu Lösungen, die besser, einfacher, auch leistbarer sind und nachhaltiger somit.
Ja, diese Rückbesinnung auf die Architektur, die haben wir auch in den vergangenen Folgen schon in vielen Gesprächen besprochen, dass im Prinzip die Architektur muss die Lösungen, oder sie muss funktionieren und man kann nicht alles durch Technik ausgleichen, was wir an der Architektur verändern im Prinzip. Das ist definitiv aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung, ja.
Ja.
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, was würden Sie sich für Ihre Arbeit als Architektin wünschen, damit wir einfacher und nachhaltiger bauen?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass wir einfach auch 50% unserer Vorschriften ersatzlos streichen und bei den anderen 50% schauen, was ist zwingend notwendig, also must have und was ist nice to have, um wieder zu einem vernünftigen Bauen zurückzukehren. Also auch sowohl quasi im Sinne des der Diplom-Ingenieurin als auch im Sinne der Architektin zu Lösungen zu kommen, wo man sagen kann, es gibt für die überwiegende Anzahl der Gebäude, das sind unsere Alltagsbauwerke, wenn wir dafür Lösungen kommen, die einfach sein können, das wäre das, wo ich sagen würde, das wäre einfach ein Riesenschritt nach vorne. Und wenn wir aufhören, den Bestand zu überfrachten mit Anforderungen, wenn wir aufhören, im Grunde genommen Bauen mit so einer Vollkasko-Mentalität zu bewerten, dass letztendlich im Grunde genommen jedes Gebäude erstmal als potenzielle Gefahr betrachtet wird und potenzielle Belästigung bedingt durch die Menschen, die dort drin wohnen, betrachtet wird. Wenn wir auch dort im Grunde genommen wieder zu einem kritischen und vernünftigen Maß zurückfinden können, wie wir auch als Gesellschaft, als Nachbarn miteinander umgehen, wie wir als Gesellschaft mit unseren Ressourcen umgehen. Das würde ich mir wünschen. Einfach wirklich eine radikale Entschlackung. Und das Zweite, und das ist wirklich etwas, was mich so sehr berührt, wenn ich durch unsere Städte fahre, wir stellen ja immer wieder die Bodenfrage und sagen, oh, wir haben keine Bodenressourcen. Das mag in vielen Städten zutreffen, in vielen trifft es eben auch nicht zu. Wenn ich zum Beispiel durch manche Stadt fahre, und das betrifft vor allem unsere, und das ist ja eine überwiegende Anzahl, unsere Nachkriegsstädte, und sie fahren durch diese nach dem Krieg neu sortierte Stadt, die da in ihre GE-Gebiete, in ihre reinen Wohngebiete und so weiter und so fort fällt und sehen, dass im Grunde genommen auch gerade in diesen ganzen GE-Gebieten, aber auch in den Wohngebieten einfach so eine unfassbare, undichte Nutzung oder uneffiziente Nutzung des Bodens stattfindet. Das ist etwas, was mich einfach sehr berührt, weil ich mich frage, wie kommt das eigentlich, ich weiß schon, wie es kommt, weil es einfach viel einfacher ist, auf der grünen Wiese zu bauen, als so eine Stadt irgendwie fortzuentwickeln, weil es natürlich einfach auch ein riesendickes Brett ist, weil Nachbarn klagen, weil Betroffene sich einbringen und. Aber wenn uns dieser gesellschaftliche Mut fehlt, dann werden wir auch in dieser Hinsicht nicht zu Lösungen kommen, wo man sagen kann, man kann A, im Grunde genommen auch diese Städte im Sinne von sozialer Durchmischung weiterentwickeln, aber eben auch B, verhindern, dass wir immer mehr im Grunde genommen unseren Landschaftsraum zubauen und wie so eine Heuschreckenplage die Gebiete dann liegen lassen, wenn die Nutzungen nicht mehr gebraucht werden und einfach weiterziehen.
Also ich glaube, wir sind sehr gewillt, Ihnen auch beide Wünsche erfüllen zu können, wenn wir es in der Hand hätten. Und ich glaube, Sie sprechen an wahnsinnig vielen Architekten gerade aus der Seele.
Ja, Sie bringen das auf den Punkt. Sind das auch Themen, mit denen Sie sich da im BDA beschäftigen? Ist einfaches Bauen auch ein Thema für den BDA?
Ja, absolut. Also wir haben zum Beispiel in den 2015ern, 16ern eine Reihe eingeführt, die sich zum einen mit den bodenpolitischen Fragen beschäftigt. Wir sind da auch ganz intensiv auch im Austausch mit Verwaltung und Politik, auch zu dem Thema auf der einen Seite, wie können wir bodenpolitisch vorankommen. Auf der anderen Seite ist natürlich das einfache Bauen etwas, was uns sehr, sehr beschäftigt, auch mit Blick auf den Bestand. Auch damit, da bringen wir uns intensiv ein. Der BDA ja sowieso auch auf Bundesebene, aber auch wie hier in Niedersachsen und die anderen Kollegen in den jeweiligen anderen Bundesländern, wo wir natürlich nicht nur im Bestand, sondern generell sehr dafür plädieren, dass wir dort auch auf gesetzlicher Ebene zu Lösungen kommen, die da dieses einfache Bauen auch befördern. Das hört ja im Übrigen nicht im Bestand auf. Also es geht ja genauso im Neubau weiter. Also es bringt uns ja auch nichts, wenn wir jetzt wohlwissend einfach Gebäude bauen und die auch wieder überbordend mit Anforderungen ausstatten, die das Bauen ja auch einfach schlicht teuer machen.
Frau Ruf, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Wir haben wahnsinnig viele Aspekte beleuchtet und ja, es war sehr spannend. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Vielen Dank für den Austausch.
Frau Ruf, herzlichen Dank auch von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.